Gott, wir stehen, wir sitzen hier und du kennst uns durch und durch, von oben bis unten. Du weißt genau, wie das Lied auf uns wirkt. Du weißt, wie wir hier gekommen sind heute Morgen. Du weißt genau, was wir uns wünschen. Du weißt genau, was wir brauchen. Und Gott, ich vertraue dir, weil du ein guter Papa bist. Ich vertraue, dass du heute Morgen kommst und dass du zu uns sprichst. Ich vertraue, dass du kommst und dass du uns begegnest, wo wir Trost und Ermutigung brauchen, dass wir werden bevollmächtigt und auferbaut von hierher weglaufen am Ende unserer Zeit zusammen. Ich vertraue, dass wenn wir stolz sind und Sünde im Leben ist, dass du mit Liebe und Kraft kommst und dass du uns frei machst von das, was uns zurückhält. Gott, komm du um. Lass dein Wille geschehen hier in diesem Raum. Gott, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock auf einen schönen Gottesdienst. Ich will, dass dein Wille geschieht in mein Herz. Ich will, dass dein Wille geschieht in mein Leben. Ich will, dass dein Wille geschieht in unsere Gemeinde. Ich wünsche mir, dass dein Wille geschehen wird hier in Rot am See, in Schrotzburg, in Blaufelden, in den kleinen Dörfern, in Hohenlohe, dass Menschen erkennen werden, dass du Gott bist, dass sie werden aufwachen und lebendig sein und dass wir werden sehen, was es bedeutet, dein Reich kommt wie im Himmel so auf die Erde. Dass Menschen frei wird und gefüllt mit Freude und Frieden durch diesen Leben laufen können. Gott, schenk du aus deiner Gnade einen Schritt nach vorne für uns, für mich, für Einzelne, für uns. Mach du unsere Herzen weit offen für dein Wort. In Jesu Name sagen wir Amen. Okay, ihr dürft jetzt einfach ein paar Momente nehmen. Vielleicht irgendjemand ist neben dir oder hinter dir, die du nicht kennst. Und manche Leute hassen das und die sagen, oh, bitte mach das nicht im Gottesdienst. Aber ich habe den Mikro und ich finde es gut, so mach das. Sag mal Hallo zu irgendjemandem. Wenn du wirklich keinen Bock hast, lächel einfach und sag gar nichts. Ich finde es so schön. Ich finde es so schön, dass wir mögen einander und dass wir miteinander reden wollen. Heute Morgen bin ich ganz dankbar, dass ich hier predigen dürfen. Es ist eine Weile her, seit ich hier gepredigt habe. Wir merken als Pastorin, dass unsere Aufgaben sich ein bisschen geändert haben seit Kindern und mit kranken Kindern. Das hieß, manchmal Leben lief nicht, wie man sich vorgestellt hat oder geplant hat. Aber Gott hat alles in der Kontrolle und ich freue mich hier, dass ich einfach Gottes Wort mit uns ein bisschen kauen dürfen. Ich bringe Grüße von Sam. Er predigt heute Morgen in einer Gemeinde irgendwo. 2,5, 3 Stunden entfernt von hier, keine Ahnung. Er predigt da. Es ist eine Gemeinde, die sich interessieren lässt für Mülheimer Verband. Wir sind ein Teil von Mülheimer Verband. Die Nomination war, Gemeinden und Kirchen sollten nicht allein stehen. Das ist nicht gesund. Es ist gefährlich für die Gemeinde, für Pastoren, beide Seiten. Und so für uns als Gemeinde ist wichtig, dass wir ein Teil von diesem Verband. Und es gibt eine Gemeinde, die sich interessieren
einzusteigen. Und die haben gesagt, wir wollen wissen, wer der Mülheimer Verband ist. Und Sam als Südbund-Ältester ist dort hingegangen zu predigen. So, die werden Mülheimer Verband kennen in einer 30-Minuten-Predigt. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber schön. Er bringt Grüße. Und ich bringe auch ganz besondere Grüße von Helmut Diefenbach von Berlin. Wir waren letzte Woche da, haben da in der Lukas-Gemeinde ein bisschen Dienst machen können von... Eigentlich von Mittwoch bis Sonntag, war ein bisschen verkürzt. Aber lieben Grüß von Helmut Diefenbach. Er ist eins von unseren Missionaren, die wir seit Jahren unterstützen als Gemeinde. Er macht Arbeit in Nordkorea, er macht Straßenarbeit in Kreuzberg, den Criminal Capital von Berlin, und macht Gefängnisarbeit. Und er sagt ganz liebe Grüße und wir freuen uns so arg auf den Kontakt. Thomas, du warst da eine Woche lang, oder? Ich will irgendwann mal hören. Thomas war da, hat besucht, ein bisschen mit ihm gelaufen. Einfach ein beeindruckendes Mann. Er macht echt einen großen Eindruck, ja. Okay, Gott, segne mein Deutsch. Amen. Genau, ich kann irgendjemand so wie Helmut, du läufst mit ihm durch Kreuzberg. Und es gibt den Dachlos, es gibt den Menschen mit Alkoholik und Drogen und die stehen da, es ist offensichtlich da. Und er begrüßt fremde Menschen, umarmt dem und sagt, ich will für dich beten, es gibt einen Gott, der dich liebt. Und mittendrin den Zug, Bahn, Dingsbums, wie auch immer es heißt, steht er da, bleiben. Und dann läuft er einfach durch von einer Person zu der nächsten, lädt eine Person, die voll betrunken ist, zu einem Treffen in ein Café. Und dann plötzlich sitzen 10 Leute in einem Café, halb überhaupt nicht da sitzen können, weil die so betrunken sind. Und die kümmern sich an den. Und du schaust Helmut an. Und dieser Mann hat Leben und Leben in der Fülle. Er ist durch Krise gegangen in sein Leben. Und er steht da und ist ein Zeugnis, dass es einen Gott gibt. Und du fragst ihn, wie es dir geht. Und er wird sagen, es geht mir gut. Auch wenn dein Dienst nicht immer einfach ist. Er ist ein gottlicher Mann. Er hat Leben und Leben in der Fülle. Ein ähnliches Mann, total andere Arbeit, kannte ich als junges Mädchen. Als Pastorenkind hatte ich die Ehre, viele tolle Menschen kennenzulernen und durfte immer am Mittagstisch mit denen sitzen, weil meine Eltern Pastoren waren. Eins war ein toller Typ, Stewie. Jetzt habe ich einen deutschen Akzent. Ich kann es nicht mehr sagen auf Englisch. Ja, Grimmens, er ist richtig toll. Er hat lange Zeit in Indien Dienst gemacht. Er hat wirklich Heilung Ministry, einfach unglaublich, weil er hat wirklich gesehen und dokumentiert, Blinde, die wirklich gar nichts gesehen haben, von Geburt auf Augen geöffnet. Das war Normalität für ihn. Hat einen Dienst von, in Indien kann man denn ein Treffen machen, wenn gutes Musik da ist, ein bisschen interessant. Wenn es nicht zu gefährlich ist in verschiedenen Gegenden, dann hat er, plötzlich ein Treffen von 3, 4, 5, 6.000 Menschen, die da sind und Leute bekehren sich und Leute wird geheilt und die lahm laufen und die blind sehen und das ist verrückt und das war sein Dienst. Dann hat Gott zu ihm gesagt, gib's auf und geh nach Australien und bau Kirche in eine westliche Welt. Und er hat gesagt, aber mein Dienst ist so schön. Und er hat immer gesagt, what about Stewie's Ministry? Was für Stewie's Dienst? Und Gott hat gesagt, lass es los, geh zur Gemeinde in Kirche und baut dann eine Gemeinde auf. Und das sieht überhaupt nicht so beeindruckend voll, weißt du, sitzt dann, hockst mit so einer Gemeinde hier und ihr seid toll, aber es ist nicht so spannend wie in Indien, weißt du? Die Geschichte sind nicht so, wow. Und er wusste, und du schaust ihm an, und er hat Leben und Leben in der Fülle. In jeder Saison, er weiß, du fragst ihn, wie geht es dir? Und er sagt, es geht mir gut. Er hat einen Schlüssel gefunden. Ich habe dann ein junges Mädchen, die ich die Family betreut habe. Ich durfte den ein bisschen mit dem laufen. 5 Kindern, ich glaube 4 verschiedene Papas für den 5 Kindern. Und die waren die Kinder, wo ich dann wirklich gelernt habe, mein Haar wirklich hochzumachen, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, weil du umarmst den und du siehst, wie das kribbelt über den Haar. Und das war Normalität, das ist überhaupt nicht ihre Schuld, aber wenn du siehst, wie Menschen das Gesicht so, ich denke, das ist nicht das Kind Schuld und so. Weiß ich habe mit denen gearbeitet und mit dieser Family und sie war immer die mittlere Kind, sie war missbraucht von Stiefvater, weiß wirklich, schlimme Geschichte für ihr, hat mir echt leid getan. Und sie war nicht ein trauriges Mädchen, nicht ein glückliches Mädchen, sie war einfach traurig. Du könntest fast sehen, wie das Schwere auf ihrer Schulter war. Und dann Einmal ist sie zu einem Kinder, wie die Kindertage in Blaufelden, irgendwas Ähnliches haben wir vorbereitet oder andere Leute, und ich habe sie einfach dorthin geschickt. Und sie hat Jesus kennengelernt auf diese Kindertage und ist dann zurückgekommen in die Schule. Und sie war ein total anderes Mädchen. Ich habe sie angeschaut und sie hat so ein Lächeln am Gesicht, auch wenn sie gekommen ist mit Tränen in den Augen, weil was Schlimmes passiert ist. Sie hat anders ausgesehen. Sie hat so eine Hoffnung, ich glaube, ist die beste Worte. Sie hat Leben gefunden, Leben in die Fülle. Und man fragt, wie geht es dir? Und sie wird immer sagen, auch wenn es schlecht war und Leben schwierig war, mir geht's gut. Für mich ist es so beeindruckend, Menschen kennenzulernen, ob das in Australien war oder Indien. Das hört sich ein bisschen krank an, oder? Irgendjemand, Stephen, pray healing over the fenster. ich war in China einmal, keine Ahnung, wie alt ich war, und bin zu einem Dorf gegangen und die hatten gar nichts. Sie hatten keinen Strom, kein laufendes Wasser, läufendes? Ja. Kein Wasser, die fließt. Und man muss kreativ sein, wenn Deutsch ist so wie meins. Wie könnte man das sagen? Und die hatten dann keinen Boden in ihrem Haus, die hatten dann nur gepresste Erde. Die haben da gewohnt, den Schweinen auch nebendran, weil das bringt Wärme und die Schweine müssen gesund bleiben und am Leben gehalten. Und die waren Christen, verfolgte Christen in dieser Region in China, zu denen Zeit war sehr, sehr gefährlich. Und wir saßen da und die wussten, dass wir kommen zu Besuch. Ich war mit ein paar Missionaren unterwegs, hatte die Ehre, mit dem einfach unterwegs zu sein. Und die haben mich als Weiße, das hasse ich manchmal, weiß zu sein, wirklich, die haben mich als geehrte Gast angenommen. Und dann habe ich nachgefragt, die hatten einige Kinder und die haben wirklich eine Woche lang jeden Tag wenige gegessen, so dass sie ein tolles Mal auf den Tisch decken konnte. Und ich saß da auf dem Boden, den Schweinkacker nebendran, und ich rede mit den Family durch einen Übersetzer. Das war auch manchmal wichtig. Ich habe mein Chinesisch ausprobiert und du bist toll. Wollte ich sagen, war das Essen war so gut. Ich war, du bist toll, vielen Dank. Und ich habe das gesagt und dann hat sie so lachen müssen, die Mutter, und dann weggerannt wie die süße Chinesin. Und zu der Küche, habe gesagt, was habe ich gesagt? Weil alle haben gelacht. Statt du bist toll, habe ich gesagt, du bist dick. Und Gott sei Dank war sie ungefähr so dünn und so, das war kein Problem. Aber ja, ich saß dann mit dieser Frau und dieser Familie. Und du siehst in den Augen, und die haben nicht versucht, alles schön darzustellen. Die haben gesagt, wir sind arm, wir haben nichts, wir müssen aufpassen, wir haben Furcht für unser Leben, wir haben Familienmitglied verloren, weil die Christen sind. Aber in ihren Augen so irgendwas glänzt. Es gab Leben, die da hinten, da, ja. Und ich empfinde als Gemeinde dieses Thema Leben und Leben in der Fülle. Für mich schaue ich uns an und meine Frage ist, haben wir Leben und Leben in der Fülle? Jesus ist gekommen, hat gesagt, hey, die Welt, Satan, er kommt und er ist wie ein Dieb, er will alles wegnehmen, wie eine Löwe will ich alles wegfressen. Aber ich bin gekommen, um Leben zu geben und Leben in die Fülle. Wie sieht das eigentlich aus? Bei uns in reiche Deutschland, wo alle haben genug, wo wir beschweren uns und sagen, wir sind arm, wenn wir nicht in einen schönen Urlaub fahren können. Das ist nicht arm, Freunde. Aber das ist unsere Ebene, okay? So, wir sitzen hier und wir sagen, was ist Leben in der Fülle? Was erwarten wir? Wenn ich das lese, wie stelle ich mir das vor, als Jesus mir zuspricht? Alicia, ich bin auf die Erde gekommen. Gott selbst hat das Herrlichkeit Himmel verlassen, auf die Erde gekommen für mich, hat meine Sünde getragen am Kreuz, sodass ich Leben und Leben in der Fülle sein haben können. Nicht nur ein Ticket zum Himmel, sodass wenn ich sterbe, ich weiß, es gibt Hoffnung. Irgendjemand sitzt bei meinem Grab und sagt, es ist okay, ich würde sie irgendwann mal wieder treffen. Nee, er sagt Leben und Leben in der Fülle jetzt. Was bedeutet das? Wie sieht das aus für dich? Was erwartest du? Wie stellst du dir das vor? Was für ein Zeichen soll ich machen, denn Ovi? So, oder? Ich meine, das ist sehr subtle. Wie geht es dir? Mach deine Augen kurz zu. Wie geht es dir? Antwort einfach in dein Herz. Du musst uns nicht sagen. Wie geht es dir? lass deine Augen noch zu. Wie geht es dir wirklich? Ein kleines Kind hat einmal gesagt, Erwachsene finde ich doof. Die fragen immer die gleiche Frage und man muss immer die gleiche Antwort geben. Wie geht es dir? Gut. Wie geht es dir wirklich? Augen auf. Ich habe als Seelsorgerin denn schon ein bisschen, ich tauche ein bisschen meine Füße da kurz rein heute Morgen mit euch. Ich hoffe, dass ihr das aushalten. Alle Leute sagen, ich brauche keine Seelsorgerin, mir geht's gut. Wirklich? Kurz hier drauf, ich will euch ein kurzes, das ist nicht groß oder krass oder tief, aber einfach, weil ich finde, viele Leute haben nicht das Fähigkeit oder das Sprache, mit sich selber nachzufragen, wie geht es mir wirklich? Was erwarte ich oder was denke ich, wenn ich am Leben und Leben in der Fülle? Wenn du hier siehst, calm and peaceful, still, Ruhe und friedevoll, und hier drüben ist besorgt, ängstlich und bemüht. Wo findest du dich in deinem Leben? Würdest du sagen, hopp, hier drüben? Oh, eigentlich hier oder vielleicht zwischendrin, abhängig von mit wem ich rede, abhängig von meiner Arbeit. Wo sitzt du da? Wie geht es dir? Bist du eine Person, die sagen kann, ich habe Ruhe in mir, ich habe Stille, ich fühle mich friedevoll. Wie geht es dir wirklich? Hast du das Gefühl, excited and anticipating, so dieses begeistert und erwartungsvoll von Leben, oder hast du das Gefühl, ein bisschen discouraged, entmutigt, das ist alles ein bisschen langweilig. Wo sitzt du eigentlich? Wie geht es dir wirklich? Wie sieht's Leben und Leben in die Fülle aus für dich da? Wie ist das mit diesem Sinn und Bedeutung? Wenn ich von Arbeit rede, nicht von deiner bezahlten Jobstelle, sondern das, was meine Energie investiert wird, da, wo ich Zeit investiere, ob das auf einer Arbeitsstelle ist oder in Beziehungen, in Dienst irgendwo, hast du das Gefühl, das macht Sinn, es lohnt sich, es geht mir weiß, oder auch wenn es schwer ist, oder hast du das Gefühl, Apathy, boah, muss hart gemacht sein, aber ich fühle mich ein bisschen nutzlos an da. Hast du das Gefühl, in der Resilience zu haben, diese Spannkraft, diese Widerstandsfähigkeit, ein bisschen Elastizität, dass wenn das kommt, kannst du immer noch gehen, du hast noch Freude und Stärke in dir, ob es gut oder schlecht ist, du merkst, es gibt Resilienz. Oder hast du das Gefühl, irgendwas in mir ist ein bisschen unnachgiebig, ein bisschen brittle, so es bricht sehr einfach, spröde. Vielleicht bin ich ein bisschen zynisch geworden. Oder stehst du vielleicht mittendrin? Wie geht es dir wirklich? Wenn ich Christen frage, hast du Leben in Überfluss? Meine Hoffnung ist, dass sie nicht nur ja, weil ich habe diese Bibelverse in der Kinderkirche einmal gelernt, sondern dass sie sagen, ja, eigentlich ja. In Höhen und Tiefen kann ich sagen, ich habe Leben und Leben in Überfluss und es geht mir gut. Aber ich merke, in unserer Gesellschaft, wir sind zu schnell, diese Antwort zu geben, ja, mir geht's gut und ja, ich habe Leben und Leben in Überfluss, weil das ist ein Bibelvers, die irgendwann mal auf meinen Konfirmationszettel geschrieben wird. Und wir geben diese Antwort, statt zu sagen, was hat Jesus eigentlich gemeint? Und kann das wirklich zur Realität bei mir? Könnte das wirklich Leben und Leben in der Fülle sein für meine Seele? Könnte das wirklich Leben und Leben in der Fülle sein für meine Beziehungen? Könnte das wirklich Leben und Leben in der Fülle sein für diese schwierige Nachbarschaft? Könnte es Leben in der Fülle sein für einen Arbeitsplatz und einen Alltag? Oder lassen wir uns zufrieden mit dieses gute christliche Antwort? Ja, ich habe Leben in der Fülle. Als ich saß mit dieser Familie auf dem Boden in China, war ich so überwältigt bei so viel da, hat mich beeindruckt. Aber die haben manche Kämpfe und die wissen genau, wo die Kämpfstelle sind. Die müssen aufpassen, dass Polizisten nicht rausfinden, wo die ihre geheimen Treffen haben. Die müssen schauen, haben wir genug Reis geerntet für das nächste Jahr, weil die wissen, wo ihre Kampfstelle sind. Bei uns hier in westlicher Welt, manchmal sind wir ein bisschen blind zu unseren Kampfstellen. Manchmal die beste, finde ich, eine von den besten Lügen, die Satan uns erzählen können, ist, dass er existiert nicht. Es gibt keine geistliche Welt. Ich war auf ein Weiterbildungstag von Spiritualisieren von psychischen Erlebnissen oder Spiritualisieren von geistlichen Erlebnissen. Wenn ihr das ein bisschen mitgeht. Und ich war da mit sehr schlauen Menschen und Vorträge und Psychiatrist und Psychologist. Und wirklich, fast alle haben gesagt, ja, wir sind Christ, aber eigentlich dieses unsichtbare Welt gibt es nicht. Und ich war so traurig. Die haben Geschichten erzählt von anderen Ländern, die dieses unsichtbare Welt wahrnehmen. Und ich habe gesagt, ja, wir können das nicht alles erklären. Die Leute kommen wieder ums Leben oder werden gestorben, weil ein Flucht über den gesprochen wird. Das können wir nicht erklären psychisch, aber egal, das gibt es doch nicht. Haben die von vorne gesagt. Ein bisschen Arroganz da von diesem westlichen Denkmuster, oder? Wir wissen es. Aber in unserem Land, wir müssen nicht dafür kämpfen, wir müssen nicht da aufpassen, sondern wo wir aufpassen müssen, eine Stelle, ist zu sagen, sind wir wirklich geistlich lebendig? Leute haben eine Lüge gekauft hier in Deutschland. Und das ist, wann ich einmal, und hier muss ich sage es einfach straight out, sorry, wenn du ein bisschen Problem damit hast, du kannst nachher mit mir reden, ich bringe ein paar Bibelstelle raus. Aber die sagen, ich bin getauft als Kind, ich bin konfirmiert mit 14 und jetzt habe ich mein Tickel in Himmel, meine Versicherung, sodass, wenn es vielleicht stimmt, dass es einen Gott gibt, dann bin ich abgesichert. Wenn nicht, gar nichts verletzt, ich gehe weiter auf meinem Weg. Diese Lüge ist wie Gift für unsere Gesellschaft. Und es verärgert mich, weil ich treffe Menschen nach Menschen nach Menschen, die haben ein Kreuz an Hals, die denken, die wissen, was geistlich lebendig zu sein ist. Die glauben, die wissen, was Leben und Leben zu der Fülle ist. Und die haben keine Ahnung. Und wir sitzen hier mit diesem Schatz in uns drin, in these treasures in jars of clay. Und wir bleiben dieses geistliche Lebendigsein hier drin. Und wir haben Angst, dass unsere Mitarbeiter vielleicht mitkriegen, dass wir in den Gottesdienst gehen. Wir haben Angst, dass unsere Nachbarn irgendwann mal sagen, die sind krank, weil vielleicht muss ich denen sagen, bete ich jetzt oder bete ich nicht. Weil diese Lüge hier so stark ist, die glauben, dass geistlich lebendig heißt, nur einmal gebetet zu haben, einmal ein Segen gesprochen und das war's. Und ich, wenn es stimmt, dann in Ewigkeit finde ich raus. Und es stimmt nicht, Gott hat so viel mehr für uns, er hat so viel mehr für deine Nachbarn, er hat so viel mehr für deine Mitarbeiter. Und wenn das dich nicht trifft, dann komm, komm, wach auf, Gemeinde. Es gibt eine Welt, die verloren ist da draußen. Es gibt Menschen, die Leben brauchen und wir sitzen hier mit diesem Geheimnis. Und wenn du hier bist heute Morgen und du hast das noch nie gehört, dass Gott selbst gekommen auf die Erde ist, mit Fleisch und Blut alles aufgegeben, Herrlichkeit, alle Reichtum, er hat gesagt, ich habe das Werk geschaffen, aber jetzt komme ich demütig aus Liebe und sage ich, die Fehler, die du machst, die Schwachheit, die du hast, die Krankheit, die du hast, total unschuldig nehme ich das auf mich und ich werde das tragen, sodass du das nicht tragen musst. Wenn du das noch nie gehört hast, wenn du das nicht gecheckt hast, dann will ich dich heute Morgen sagen, Jesus lädt dich ein, lebendig zu werden. Jesus Christus, Sohn Gottes, ist gekommen und er hat seine Liebe schon bewiesen für dich. Er ist am Kreuz gegangen. In Beziehung mit Gott zu kommen, braucht einen Moment. Es ist dieses Geschenk anzunehmen. Und wenn du das Gefühl hast, dein Herz wird ein bisschen, es macht dich neugierig, so ein Christentum zu erleben, dann lade ich dich ein, einfach in dein Herz, sag Gott, ich will zu dir gehören und ich will mit dir laufen. Ich will the real deal. Ich will Leben und Leben in die Fülle. Psalm 1,3 sagt, dass wenn irgendjemand mit Gott läuft, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt würde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Er gleicht einem Baum. He is like a tree planted by living water. Bist du so ein Baum? Was bedeutet das für dich, Leben und Leben in der Fülle zu haben? Geistlich lebendig zu sein. Und ich will, das ist ein Geschenk Gottes. Ich habe vorher gesagt, Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich nehme es, du musst das nur akzeptieren. Du hast schon das Recht, Leben und Leben in der Fülle zu haben, aber laufst du so? Akzeptierst du, nimmst du das an? Und ich will einfach zwei Dinge sagen heute Morgen, wo ich denke, das ist irgendwas, die wir mitmachen können mit dem Heiligen Geist, dass wir das wirklich erleben können. Wie Stewie, die ein übergeistlicher Mensch ist, die mich so beeindruckt, weil es Indien, bis zum normalen, langweiligen Pastoren, durchschnittliche Leben in Australien, oder wie Helmut, oder wie dieses kleine Mädchen, die von einem schwierigen Haus ist, oder von dieser chinesischen Family. Was können wir tun, auch so sagen zu können, ich habe Leben und Leben in der Fülle und es geht mir gut. Und die zwei Dinge will ich mit euch teilen heute Morgen. Die erste kommt von 1. Thessalonicher 5, Vers 16, 18. Hey, betet unablässig. Pray without ceasing. Hör nie auf zu beten. Und jetzt alle sitzen da und sagen, ach, wirklich, ich bin schon zu einem 24-Stunden-Gebetsraum gegangen und nach 10 Minuten wusste ich nicht mehr, was ich sagen soll. Wie kann ich denn beten, ohne aufzuhören? Ich glaube, wir müssen verstehen, was er damit meint, hier in Thessalonica. Ich glaube, es ist, ich will wirklich wahrnehmen, dass Gott da ist. Ich will in meinen Alltag, wenn ich aufstehe, ob ich aufstand mit meinen Kindern, die sagen, Mama, und kletten auf meinen Kopf, ich will Cornflakes und Milch und Banana. Und ich wach auf und denke, okay, mein erster Gedanke ist, oh, Leben. Und mein erster Gedanke will ich immer haben, Gott. Gott. Was auch immer. Gott, hilf mir aufzuwachen jetzt. Gott, danke. Gott, ich habe Angst. Gott, was auch immer. Aber der erste Gedanke ist Gott. Und dieses betet unablässig von Helmut, von Stuart, von diesem kleinen Mädchen, von der chinesischen Family. Es ist dieses Aufwachen, um morgens hier einzurichten und Bewusstsein von Gottes Gegenwart. Ich bin in Verbindung mit Gott durch den Tag. Es hieß nicht, dass irgendjemand mit mir spricht und ich in Zunge beten nebenher und bete auf ein prophetisches Wort, irgendjemand zu überraschen. Das ist das nicht. Es ist bewusst zu sein, einzuatmen und nach einem Begegnen zu sagen, wo warst du, Gott, in dieser Begegnung? Wie habe ich das wahrgenommen? Vielleicht ist das wirklich für mich, in den letzten Monaten waren die Kinder sehr, sehr oft krank und es zu sagen, wir haben es bis 12 Uhr geschafft, Halleluja. Was kommt noch den Rest von dem Tag? Und um 12 Uhr einfach zu sagen, Gott, danke, danke für den Moment. Gott, gib mir Kraft für den nächsten Moment. Gott, meine Nachbarn sind draußen. Gott, lass mich ein gutes Wort haben. Einzuatmen, Augen zu richten, bete unaufzuhören. Lebe ich so? Es ist eine Gewohnheitssache auch. Wir sind als Freikirchen so hier mit unserem Mangel von Liturgie und Traditionen. Wir haben Liturgien und Traditionen, okay? Unsere Liturgie, zum Beispiel letztes Jahr war, alle kommen denn 9:55 und reden bis 9:15, dann fangen wir unseren Gottesdienst an und wir haben 3 Lieder, vielleicht 4, 2, schnell, 3, langsam. Wenn wir wirklich gefreut sind, dann haben wir eine irgendjemand, die Mut hat, nach vorne kommen und vielleicht ein Zeugnis gibt, dann nachher denke ich, yes! Genau, ein Predigt kommt und vielleicht noch ein Ernsthaft. Wir haben eine Liturgie. Aber wir, im Gegensatz zu anderen, sind wir hier. Denn man hat die Landeskirche Und die haben diesen 500 Jahren, das hieß, es gibt mehr Liturgie, es gibt mehr Traditionen, mehr Ritual und Rhythmus, die aufpassen müssen und bewahren müssen und weiterlaufen sollen. Manchmal für richtig gute Gründe, manchmal total unnötig, genau wie wir manche Sachen unnötig einfach weiterführen. Und dann gibt es noch eine Kircheverband, die noch älter ist, die katholische Kirche. Mein Vaters Family, die sind katholisch, meistens würde ich sagen, nicht gläubig, aber die glauben wirklich nicht an Gott, aber die sind katholisch. Außer eins, meine Großtante, genau, sie war die einzige Katholikin, die wirklich, sie hat gebetet für alles, sie war eine unglaubliche Frau. Aber die Katholiken haben viel Liturgie, viel Tradition, viel Rituell und Rhythmus. Wir sind hier drüben und das haben wir nicht. Und das ist eine Schwäche für uns an manchen Stellen, weil wir sind nicht gewöhnt, Gewohnheiten aufzubauen in unserem Leben. Wir gehen um was uns, wie den Geist uns bewegt. Und vielleicht bewegt den Geist uns, aber wir hören gar nicht zu. Oder vielleicht meine Emotionen sagen was anderes. Oder meine Schlafrhythmus sagt was anderes. Wenn du einen Katholiken sagst, man geht in den Masse, wie sagt man das? Masse? Masse? Messe. Ich habe gedacht, dass, oh, egal, okay, Messe. Ich frage, okay. genau, man geht in die Messe und es wird immer, dann, keine Ahnung, die Uhrzeit, und ob man krank ist oder verschnupft ist, oder man geht dorthin, das gehört dazu, Teil von meinem Lebensatmos. Und hier, irgendjemand, der regelmäßig geht, dann, hey, wenn ich nicht gehe, dann die Tante schaut mich an komisch, ich gehe dorthin, sonst kriege ich Ärger von Oma. Bei hier, nicht gut geschlafen gestern Abend, ich gehe nicht. Oder irgendjemand hat mich genervt, ich will den nicht sehen, ich gehe nicht hin. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen zugespitzt, aber es ist wirklich so bei uns. Und für mich, dieses betet unablässig, es gibt manche Rituellen und Rhythmusse und dieses, ja, die Rhythmusse, die da sind, die uns helfen würden, zu sagen, ich übe das. Ich übe das. Heute Morgen, ich habe auf dem Weg hier den Radio angehört, es gab ein Kind hier in Deutschland und heute Morgen früh aufgestanden und ohne, dass die Mutter und Vater das wussten, und ist weg von dem Haus gelaufen und wollte zum Kindergarten gehen. Was ist morgen? Man wacht auf, man geht zum Kindergarten. Er freut sich auf Kindergarten. Er ist zum Kindergarten gelaufen, aber hat den Weg nicht gefunden. Und dann ist zu einer fremden Person in das Haus geklingelt. Die haben den Polizei angerufen. Die haben gesagt, die Mama hat schon Notruf angerufen. Kind ist zu Hause, alles gut. Aber ich habe so lachen müssen. Es ist so, dieses Kind wacht auf. Und was gehört dazu? Ich ziehe mich an, ich schaue mir die Mütze an und jetzt gehe ich zum Kindergarten. Diese Gewohnheit, diese Normalität, hast du das? In deiner Spiritualität leben? Wachst du auf und sagst Gott? Oder wartest du irgendwann mal, bis man Zeit hat und vielleicht mache ich mir bewusst, wenn ich Bock habe und Energie dazu habe, baue ich die Rhythmusse ein. Bewusstsein von Gott. Ich habe ein paar Rhythmusse, die ich habe in meinem Leben. Zum Beispiel, ich habe das einfach eingebaut für mich. Mein erster Einatmen und Ausatmen am Tag ist Gott. Was auch immer. Gott. Ich mache mir bewusst, dass er da ist. Ich nehme Gott wahr. I'm aware of him. Und ich laufe durch meinen Tag. Vielleicht für euch ist Essengebet was aus Familie, weil es fröhlich sei, das Mittagessen. Und da haben wir unsere kleine Ritual aus Family. Aber wirklich bei Essen habe ich einen Moment, wo ich mit niemandem rede und ich einfach sage, egal wie der Morgen war, ob ich wirklich Zeit hatte zu beten oder hat ein tiefes Gespräch oder gar nichts, dann nehme ich wahr, was war. Gott, wo habe ich dich erlebt und ich habe es verpasst? Danke, dass ich dir wahrgenommen da habe, Gott. Und dann nehme ich wahr, was kommt. Und dann beim Mittagessen mache ich es selber. Ich habe kleine Rituelle und die müssen nicht, irgendjemand bringt eine Gebetskette raus und jetzt bete ich in Zunge, jetzt 30 Minuten lang. Das kann sein, aber es muss nicht sein. Aber find für dich ein paar Rituelle, die nicht trocken sein wird und irgendwie nutzlos sind, sondern die dich helfen, das zu kapieren. Bewusstsein von, dass Gott da ist, dass er mit mir geht. Wir haben für uns in unserem Verständnis von geistlich Leben diese Spannung zwischen was man sieht und was man nicht sieht. Ihr seht gar nicht, wie ich auch heute Morgen vorbereitet habe. Habe ich diese Predigt von Internet runtergeladen? Habe ich überhaupt gebetet? ich weiß, es kann wirklich sein, dass du kannst eine ganze Predigt vorbereiten, ohne zu beten. Es gibt vieles, was ihr nicht seht. Und ich kann trotzdem, wenn man gut geübt ist, hier vorne stehen und was sagen. Ich kann trotzdem ein bisschen Anbetung machen. Aber ihr seht nicht den Herz. Und hier haben wir, Leben kommt von hier unten. Es ist egal, was hier oben sieht eigentlich. Es ist, was hier drin ist. Wo sind meine Wurzeln? Wache ich auf und sage Gott. Laufe ich mit ihm? Habe ich gesagt, Gott, mein alter Mensch will ich sterben lassen und ich will, dass du in mir lebst. Habe ich das zugelassen in mein Leben oder nicht? Das ist die unsichtbare Sache. Spiritualität geht zu dem Zentrum. Es geht nicht um, was man sieht, es ist, was passiert hier unten. Und wenn hier unten balanciert ist, wenn es connected, in Verbindung ist mit dem heiligen Gott, die uns geschaffen hat, die gesagt hat, ich will mit dir leben, ich will mit dir Beziehung haben, wenn das connected ist und umlaufen ist und ich bin bewusst, dass er da ist, denn es wird zeigen in mein Leben, es wird Überfluss haben hier oben. Deswegen sagte es in Sprüche 4,23, mehr als auf alles andere achte auf dein Herz, denn es entscheidet über dein Leben. Was hier passiert, in mein Herz, in mein Geist, in meinen Gedanken, in dieses bin ich in Verbindung oder nicht, lebe ich von meiner Stärke oder von Gottes, lebe ich von meinen Wahrheiten, die manchmal eigentlich Lüge sind, oder wirklich von übernatürlichen Wahrheiten, die Gott mir geschenkt hat. Wenn das richtig ist, es wird bestimmen, wie mein Leben aussieht, langfristig. Ich glaube, als Kind Gottes dass, und dann als Pastoren, eins von den größten Faktoren, die mich qualifiziert sein, geistliche Leiterin zu sein, ist, dass wenn hier in Ordnung ist, wird man das sehen. Und man wird das sehen, dass das Frucht in meinem Leben, ich glaube am meisten die erste meine Beziehung mit meinem Ehemann, weil das ist die engste Beziehung, die man betrachten kann. Es wird sie zeigen in die nächste Beziehung mit meinen Kindern, weil das kann betrachtet werden. Es wird wahrgenommen, in wie ich lebe. Und ich glaube, die wahrste qualifizierende Faktor in meinem Leben, zu zeigen, dass ich am geistlich lebendig bin, dass ich in diesem Fluss meine Wurzeln drin habe, ist, dass man mein Leben anschaut und man kann sehen. Es sieht so aus. Ihr könnt nach Hause zu uns kommen und ihr werdet sehen, wie wir reden miteinander. Wie wir einander dienen. Wie wir sagen, wir haben das so geplant, aber jetzt sind wir in Not in unserer Nachbarschaft und wir schmeißen alles hin, um liebevoll zu handeln. Ihr werdet das sehen. Sind wir perfekt? Überhaupt nicht. Ich wünsche mir irgendeines Tages von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber ihr werdet es sehen. Ihr werdet Frucht sehen. Deswegen machen wir Sachen wie dieses 1x1-Kurs für Leute, die heiraten wollen, Leute, die verheiratet sind, und einfach dieses Basics nochmal zu, was bedeutet das Leben in der Fülle zu haben für mich, für uns? Wie könnte das aussehen? Wie reich könnte das sein? Und hier, wir haben immer diese Frage, Chicken or the Egg, what came first? Denn Hühnchen oder Eier, was ist zuerst gekommen? Dieses, es sieht so aus oder den Wurzeln. Und hier will ich einfach nochmal deutlich sagen für alle, Jakobus schreibt, Faith without works is dead. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Er sagt, wenn du ihn in Ganzes liest, und Paulus sagt genau dasselbe, wenn du ihn als Ganzes liest, er sagt, es geht hier drin. Du bist nur vom Glaube gerettet, Punkt. Kannst gar nicht verdienen. Und es wird es zeigen in dein Leben und Leben in die Fülle. Du kannst es nicht trennen. Du unverständiger Mensch, sagt Jakobus. Du kannst es nicht trennen. Geistlich leben zu sein, kommt von irgendwo hin und es ist nicht von mir. Ich habe das Kraft nicht dafür, immer geduldig mit meinen Kindern zu reden. Aber der Heilige Geist in mir befähigt mich, sanft zu reden, stark zu reden, wenn muss, aber nicht zu, ich werde nicht laut. Wie ist das überhaupt möglich? Weil ich gut bin? Nee. Wenn du mein Herz sehen könntest, würdest du genau sehen, wie Schwächen die da sind. Aber wenn du in mein Herz sehen könntest, würdest du auch sehen, wo meine Wurzeln gehen und wo die versuchen, Tiefe zu gehen und zu lernen und demütig mich zu entschuldigen und nochmal hochzustehen und sagen, ich mache es nochmal. Heiligen Geist, Leben und Leben in die Fülle. Menschen, die versuchen, geistlich lebendig zu bleiben, die versuchen, gesunde Beziehungen zu leben, die versuchen, in Lobpreis frei zu sein, die versuchen, in der Arbeit gute Mitarbeiter zu sein, die versuchen, in der Gemeinde Dienste zu tun, sodass sie hilfreich und nützlich sind zum Reich Gottes, die versuchen, Frucht des Geistes und Geistesgaben umzusetzen, und es kann alles gut laufen, bis es durch ein Tal geht, bis der Sturm kommt. Alle können lächeln, alle können freundlich sein, wenn alle freundlich und lieb zu mir sind. Das kriegt jeder hin. Wenn ich durch ein Tal gehe, wenn ich wach auf und mein Herz fühlt sich dunkel an und Depression beißt an meine Füße. Hier ist der entscheidende Moment. Von woher kommt mein Leben? Ist es wirklich möglich, durch diese Welt zu laufen? Diese Welt, die voll ist mit Zerbrochenheit, die voll ist mit Menschen, die zerbrochen sind und uns verletzen. Ist es möglich, durch diesen Weg zu laufen, die große Talen haben und Dunkelheit über unser Leben scheint und ehrlich sagen zu können, es geht mir gut. Und ehrlich zu sagen, ich habe Leben und Leben in der Fülle. Ist das möglich? Mir geht's gut, wirklich gut. Eins von meinen größten Wünschen ist, dass wenn ich sterbe, dass Leute zu mir sagen, sie war authentisch. Ich will gar nichts vorspielen und ich tue mein Bestes, das nicht zu machen. Ich bin, wer ich bin hier, bin, wer ich bin beim Leitungstreffen, ich bin, wer ich bin. Ich bin nicht Alicia Pastor, denn Alicia Mama, denn Alicia Tochter. Ich bin einfach Alicia. Ich will authentisch sein. Das ist eine Sehnsucht, die ich habe. Ich will gar nichts vorspielen, besser oder schlechter mich ausmachen, als ich eigentlich bin. Und authentisch zu sein und sagen zu können, ich gehe durch ein Tal. Das wünsche ich mir hier in unserer Gemeinde. Das wünsche ich mir. Hör auf vorzuspielen und alles schön darzustellen zu müssen. Du musst nicht. Jesus selbst ist durch Tal gegangen. Lazarus ist tot, er ist spät gekommen. Ich frage mich, was in Jesus er ganz genau wusste, prophetisch, wo der Erkenntnis da war. Aber er hat sich hingehockt und er hat von tiefstem Herzen geweint. Er hat Leid, er hat Schmerzen in sein Herz. Er ist da gehockt und hat gesagt, das ist ein Talmoment für mich. Es ist dunkel, es beißt an meine Füße. Gib's nicht vor. Du bist nicht besser wie Jesus Christus, okay? Es ist okay, wenn du durch ein Tal gehst. Bitte sei ehrlich drüber. Ich kann mich gar nicht vorstellen, wie das sein wird. Jesus weiß 30 Jahre lang seine Family gedient mit Demut und Leidenschaft und dann 3 Jahre lang in Dienst gegangen und alles getan hat für Menschen. So viel aufgegeben und ausgegossen. Dann ist er an diesem Punkt, Papa Gott, ich will nicht, aber wenn du das willst, vertraue ich dir. Ich mach's. Aus Liebe für uns. Und dann steht er da und es gab diese, das kann ich nicht theologisch jetzt begründen, aber könnt ihr euch vorstellen, wie das war, wenn Jesus, er wollte nicht am Kreuz, hat er gesagt, aber aus Liebeswille gehe ich dorthin. Ist er da gestanden und eine Sklave dürfte frei. Eine, die eigentlich sterben mussten. Und er wusste, dass er sterben musste, aber er war auch Mensch. Kannst du dich vorstellen, er steht da und dieses Mörderer, dieses wirklich böse Mann steht neben ihr. Er hat nur gelebt, nur gegeben. Und jetzt dürfen die Leute entscheiden, wer wird jetzt sterben und wer lebt. Wie war das für Jesus? War er einfach nur Gott in diesem Moment und alles überstanden und hat gesagt, ja, es wird so sein und es muss so sein und gut, 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 ich weiß was. Wie war sein Herz? Die Augen zu sehen, vielleicht du warst bei dieses Essen für den 5000 ausgeben. Und du sagst ihm frei, ich sterbe. Das war nicht ein schöner Moment für Jesus Christus, Sohn Gottes. Das war ein Talmoment. wir haben vorher dieses Lied gesungen, mir ist wohl in dem Herrn. Horatio Spafford hat dieses Lied geschrieben, ihr habt wahrscheinlich öfters mal gehört. Er hat das Lied geschrieben von einem Leben, die nicht schön oder einfach war immer. Er war eigentlich ein Businessman, Geschäftsmann, auch reich und erfolgreich. In seinem Leben hat er auch Tragödie erlebt. Sein 2-jähriger Sohn ist gestorben zu einer Zeit von Krankheit. Und dann kommt die Chicago Fires, the Great Chicago Fires in Ende 1800. Und Chicago ist zusammengebracht. Und er war so, er hat viel Land und Häuser und so, das war sein Geschäft. Und finanziell war er dann am Boden. 2 Jahre später haben die versucht, das alles aufzubauen. Und dann es gab die ökonomische Runterfahrt. So, er hat nochmal alles fast von Anfang an machen müssen. Zu diesem Zeitpunkt hat er seine Family gesagt, wir ziehen irgendwo anders hin. Hat gesagt, oh, es gab dann einen Notfall, er musste was denn klären, daheim noch in Amerika. Und seine Frau und 4 Kinder sind auf dem Schiff gegangen. Und auf diesem Schiff, es gab einen Sturm. Ich glaube, es war ein Sturm. Und die haben mit ein anderes Schiff dann einen großen Unfall gehabt. Und es ist so schnell runtergegangen, dass viele Leute sind gestorben. Horatio war noch in Amerika und er hat so ein Telegramm bekommen von seiner Frau. Es ist ein sehr berühmtes Telegramm und es sagte, saved alone, allein gerettet, Punkt, Punkt, Punkt. Die Mutter hat es überlebt und 4 Kinder tot. Und dann macht er seinen Weg zu seiner leidenden, weinenden Frau, die in Trauer saß. Er ist auf dem Schiff und dieses Lied ist geschrieben, das finde ich, boah, ich kriege Gänsehaut, wo die wussten ungefähr, war hier diesen Anfall. Und er war auf diesem Schiff in diesem Ort und hat dieses Lied geschrieben. Leben und Leben in der Fülle. Kann ich wirklich authentisch sagen, mir geht's gut. Wenn alles Kacke ist, aber schlimmer wie Kacke. Wenn alles nur Dunkelheit ist, mir geht's gut. Mir ist wohl in dem Herrn. Es ist okay, okay zu sein. Bitte gib zu, wenn du durch einen Tag gehst und geh nicht allein durch diesen Tal. Wenn du dieses Emotionen Dingsbums und hat gesagt, boah, ich war immer hier gelandet, bitte sag's jemand. Mir geht's nicht gut. Bitte sag, ich gehe durch ein Tal. Ich krieg's nicht hin. Irgendwas stimmt nicht. Mach keine Masken an. Streiten im Wann auf dem Weg zur Kirche und lächeln, wenn er ankommt. Ach, Gott wird spucken. Mach's nicht. Find einen Platz, eine Person, eine Lebensgruppe, wo du sagen kannst, ich gehe durch ein Tal und ich brauche meine Geschwister. Und in diesem Moment will ich euch zusprechen, dass in diesem Tal, wenn ich dieses Connection mit Gott habe, dieses, ich nehme wahr, dass Gott da ist, dieses Gebet unablässig, es ist okay, okay zu sein. Es ist, ich hatte ein Gespräch mit ein paar Leuten gehabt zur letzten Zeit und es war ein Thema wieder hochgekommen, die öfters mal in mein Leben hochgekommen ist. Und es ist die Vorwurf, Alicia, du siehst immer so glücklich aus. Es muss unauthentisch sein, weil das geht nicht. Dann würde ich sagen, schau mein Herz rein. Letztes Jahr bin ich durch, ich habe es auch in Predigten gesagt, aber letztes Jahr, ihr wisst, was Culture Shock ist, gell? Culture Shock, man kommt in eine neue Kultur und es ist alles schön, aber irgendwann mal, es ist nicht, dass Kultur schlecht ist, manche schon, aber es ist nicht unbedingt, dass Kultur schlecht ist, es ist nicht deine Kultur und schmerzt, es reibt. Und letztes, ich hatte das mit 5 oder 6 Monaten hier in Deutschland gehabt und ich habe gedacht, das ist vorbei. Letztes Jahr habe ich, ich habe den Culture Shock nochmal gekriegt und wirklich heftig. Und bei Sachen, die nicht falsch waren, haben mich einfach genervt. Ich habe gesagt, da müssen wir nochmal organisieren, nochmal ein Gespräch, weil dieses Teil von der deutschen Kultur hat mich einfach bis hierher alles so kompliziert gemacht. Und ich kann wirklich sagen, jeden Tag, wenn ich das hingekriegt habe, Gott zuerst, einatmen, ausatmen, es geht mir gut. Ich weiß, dass wenn ich Konflikt mit irgendjemandem habe, und das wird kommen, weil Leben ist gefüllt mit Beziehungen und Beziehungen haben Konflikt, Punkt. Ich kann wirklich zu Leuten sagen, die sagen, weißt du, es gab irgendwas zwischen uns letztes Jahr. Und dann sitze ich da und habe ich wirklich Stress, weil ich sage, ja, irgendwas war, aber ich weiß wirklich nicht mehr, es ist vergeben und vergessen. mir geht's wirklich gut. Ich muss nicht da bleiben, ich muss nicht da stehen. Ich kann wirklich sagen, fertig. Und meine Einladung für dich ist, komm auf diesen Weg mit mir. Ich bin nicht perfekt, aber ich mache nach wie Paulus, wie Petrus, wie Jakobus das macht. Und ich lerne. Ich lerne, ehrlich zu sein. Und ich lerne, ehrlich diese Verheißung anzunehmen, Gottes Gegenwart mit mir. Wenn ich reinkomme und ich einen Tag hatte, wo ich gemerkt habe, dass Schmerz war. Zum Beispiel, die Entscheidung ist getroffen, dass meine Eltern nach Deutschland kommen für Stuttgart. Das war für mich, ich habe das Gefühl, Gott hat das organisiert für Destiny in Australia, für Olga Gemeinde Stuttgart. Und er hat das alles perfekt gemacht, für meine Eltern auch. Er hat alles das gemacht, aber nur für mich eigentlich. Ganz egoistisch betrachte ich das und denke, er hat alles für mich gemacht, dass meine Mama und Papa 1 bis 3 Jahre hier sein dürften und ihre Enkelkinder kennenlernen können. Viele von euch kennen, ich habe eine Schwester mit 2 Kindern und Mann und die sind richtig toll. Eins davon hat eine Behinderung. Und letzte Woche weiß alles ist durch und dann wir reden von, wenn kommen meine Eltern. Und Ezra hat einen Anfall. Letzte Woche haben wir ein Message gekriegt und war es sehr gefährlich mit irgendjemand mit so einer Behinderung, mit Ezra. Und ich saß da und ich habe einfach einen Moment gedauert, weil es Tränen sind gekommen. Ich habe nicht mehr wirklich wahrgenommen, wer in meinem Zimmer war, noch mit mir. Und habe einfach gesagt, Gott, du weißt, was jetzt für deinen Namens willen es kosten wird für meine Familie und für mein Ezra. Und man kann ehrlich sein, oh, danke, Gentlemen, man kann ehrlich sagen, das ist nur Kacke. Das ist nur Kacke, dass es immer noch so ist und wird nur mehr kompliziert. Und ich kann hier stehen und sagen, Gott ist gut und er ist gegenwärtig und er reicht aus und mir ist wohl in den Herrn. Meine Schwester ist wohl in den Herrn. Es ist möglich und du musst es nicht verstecken, wenn du die Verheißungen von Gott für dich annehmen kannst. Geistlich lebendig. Es heißt nicht, dass alles dann bleiben so, wie es wird. Es wird dann ein bisschen abschneiden nötig, ab und zu mal ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen Schmerzen, ab und zu mal. Aber lebendig zu bleiben hieß für uns connected mit Gott. Das hieß durch im Tal, durch im Tiefen, er wird das nicht zulassen, dass es dich überfluten wird und überwältigen wird. Es wird dich herausfordern, aber es wird dich nicht überfordern. Stephanus selbst, Diakon in der Neuen Kirche, ist da, war ein krasser geistlicher Mann. Er war connected mit Gott, sein Vater, mit dem Heiligen Geist. Er hat prophetisch geredet, den Krank geheilt, als er sein Suppe geteilt hat. Er war unglaublich geistlicher Mann. Und dann kommen die Leute auf ihn, die ist, und die wollten ihn töten, weil er zu ein großes Zeugnis für Jesus Christus war. Und die haben es geschafft. Und es sagt, er saß da und die haben Steine, es war Steine auf ihm geworfen, bis er stirbt. Und es sagt, in diesem Moment schaut er hoch, Gott, Gesicht hat geleuchtet, er hat Leben auch im Tod. Es hat ihn nicht überfordert, selbst Tod für seine Glaube. Gott, lass mich so sein. In dir verwurzelt, sodass ich auch so sein könnte wie Stephanus. Nicht nur, wenn ich traurig bin für meine Familie, sondern in so einem Fall. Ich habe Leben und Leben in die Fülle. Ich war tot und jetzt bin ich lebendig. Ich bin eingeschlafen in meine Sünde und jetzt bin ich wach. Ich war blind, ich habe es nicht gecheckt, dass es einen Gott gibt und jetzt sind meine Augen offen und ich nehme es wahr. Bete unablässig. Und die zweite ist, gib Acht auf dein Herz. Es bringt gar nichts, einfach zu beten den ganzen Tag, ohne zu sagen, wie geht es mir in dem Ganzen? Wie reagiere ich zu den Situationen? Bin ich noch im Lauf mit Jesus Christus? Geht es mir wirklich gut oder nicht? Du hast die Verantwortung für dein Herz. Du achtest auf dein Herz. Nicht ich als Pastor, nicht auch nicht den Heiligen Geist unbedingt. Hier sagst du, du hast hier Verantwortung. Es ist meine Verantwortung zu reflektieren, Emotionen zuzulassen und nicht einfach ablenken. Es ist meine Verantwortung zu sagen, welche Coping-Mechanisms, was tue ich, wenn es mir nicht gut geht, die nicht hilfreich ist. meine Nöte zu wissen, zu erkennen. Es ist meine Verantwortung hier, umzugehen mit dem Heiligen Geist, weil Leben und Leben in der Fülle sieht aus wie irgendwas. Familie, es sieht aus wie irgendwas. Und wenn du das annimmst und das lebst und vorlebst, wird den Menschen in deiner Umgebung dich anschauen und sagen, du bist echt komisch, aber richtig nett komisch. Ich möchte auch irgendwann mal so komisch sein wie du, Anisha. Das ist mein Gebet. Authentically weird. Authentisch komisch. Für seinen Namens willen. Wir wollen aufstehen. Wir wollen dieses Lied noch einmal zusammen singen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die geistlich lebendig ist. Das hieß keine Heuchlerei. Das hieß Menschen, die sagen, ich gehe durch ein Tal und die holen Hilfe. Es hieß Menschen, die dich selber anschauen. Aber es hieß Menschen, die sagen, ich weiß, wer mein Gott ist und ich schaue ihm an. Ich mache mir bewusst, dass er mit mir geht. Jetzt singen wir zusammen. Ja, so Gott, lass, was von dir kommt, in unsere Herzen jetzt stecken bleiben. Und alles, was nicht uns voranbringt und nicht nötig ist für uns, Gott, wir, das kann einfach weggepustet jetzt sein, aber Heiligen Geist, danke für deine Wort und danke, dass wir dir vertrauen können. Und wir alle sagen, Amen. Ich möchte diese Gottesdienst ein bisschen anders enden wie normal. Wir werden den Abendmahl einen Tisch hier hochrollen und Abendmahl hier vorne haben. Und mein Wunsch und Bitte an euch und Einladung ist zu sagen, über die nächsten 15 Minuten, sprich mit irgendjemandem, es wird ein bisschen schön Musik hinten geben, aber red mit Leuten, hol einen Kaffee. Aber wenn du sagst, ich will vorne gehen und ich will Abendmahl nehmen, ich will, dass du irgendjemand mitnimmst und sagst, komm mit mir. Und vielleicht wirst du sagen, ich gehe durch ein Tal, nimm's Abendmahl mit mir. Du musst nicht alles erzählen, aber sag das. Und einfach in die nächsten 15, 20 Minuten, bevor ihr nach Hause geht, wenn ihr wollt, komm nach vorne und nimm Abendmahl zusammen. Ganz relaxed und gechillt, wie Jesus das gemeint hat. Amen.